HR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
In der Hängematte nach Manaus mit der Fähre durch den Amazonasdschungel. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener.
Vor der Bar auf dem Oberdeck der Almirante Moreira 9 herrscht aufgeräumte Stimmung. Angeregte Unterhaltungen, Gelächter. Das Sonnendach schützt gegen die gleißende Sonne. Der Durst wird mit Bier gelöscht. Das Wasser des Rio Madeira ist spiegelglatt. Der Fluss führt Hochwasser. An einigen Stellen ist er breit wie ein See. Das linke Ufer säumen mehrere bunte Bretterhütten, mit Palmstroh gedeckt und auf Pfählen gebaut. Zwei Einbäume sind auf die Uferböschung geschoben. Am gegenüberliegenden Ufer zeichnet sich ein endlos langer, dunkler Streifen ab. Undurchdringlicher Urwald. An der Reling lehnt der 37-jährige Wanderley.
Ich gebe immer folgenden Rat. Dringen Sie nie in den Urwald ein, ohne minimale Kenntnisse. Wenn man kein Überlebenstraining mitgemacht hat, sollte man es sein lassen.
Wanderley ist Soldat beim brasilianischen Heer und wie fast alle anderen Passagiere auf dem Wege nach Manaus, der Millionenmetropole mitten im Amazonasgebiet. Ein langer Weg. Mehr als 1100 Kilometer durch den Dschungel, flussabwärts nach Norden, 3 Nächte in der Hängematte. Der 42-jährige Bankkaufmann Joshua hat den Anzug mit Bermuda-Shorts vertauscht.
Im Flugzeug dauert die Reise von Porto Velho nach Manaus nur 45 bis 60 Minuten. Auf dem Wasser brauchen wir dafür 3,5 Tage.
Mit über 3000 Kilometern ist der Rio Madeira der weltweit längste Nebenfluss. Außerdem Zufluss des mächtigen Amazonasstroms.
Begonnen hat die Reise für Wanderley und Joshua im Hafen von Porto Velho. Die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rondônia ist mit rund 500.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im oberen Amazonasbecken nach Manaus.
An einem Ponton in Porto Velho verteut liegt die strahlend weiß gestrichene Almirante Moreira 9. Das 50 Meter lange Schiff ähnelt einer Fähre. Lastwagen nach Lastwagen rollt über eine stählerne Brücke zum Ponton. Junge, kräftige Hafenarbeiter greifen sich Säcke mit Mais. Sack auf Sack verschwindet durch eine Luke im Bauch des Schiffes. Dann stoppt längsseits ein weiterer Laster, überladen mit grünen Kochbananen. Langsam füllt sich das unterste Deck mit Bananenstauden. Über eine Treppe klettern die ersten Passagiere auf das Mitteldeck der Almirante Moreira 9, verstauen ihr Gepäck und zurren Hängematten fest. Ihre Betten für die nächsten 3 Nächte.
Ich bin zum ersten Mal in Porto Velho. Diese Stadt hat mich nicht gerade begeistert. Sie ist, wie der Name schon sagt, ein alter Hafen. Ich bin enttäuscht.
Ivan, sportlich drahtig, graumeliertes Resthaar, blickt vom Oberdeck auf die Silhouette der Stadt. Die Sonne brennt vom Himmel. Nur wenige Leute sind unterwegs. An der Uferstraße Porto Velhos reihen sich 1- bis 3-stöckige Häuser aneinander. Kneipen, Läden, Bars und Wohnungen. Dahinter ragen eintönige Hochhäuser und Wohnburgen auf. Am Ufer ankern kleinere 1- bis 2-stöckige Passagierschiffe, sogenannte Guayolas, Vogelkäfige. Sie sind nur über schmale Holzplanken zu erreichen. Boote mit Außenbordern überqueren den Madeira-Strom. Es sind Flusstaxis. Neben Ivan steht Filippi Cirolo. Früher hat er Expeditionen für abenteuerlustige Touristen in den Amazonas begleitet. Derzeit ist er arbeitslos. Auch er kann Porto Velho nichts abgewinnen.
Schon vor 20 Jahren erschien mir die Stadt wie eine dieser Städte aus Wildwestfilmen.
Wildwest herrschte tatsächlich vor mehr als einem Jahrhundert. Das 1907 entstandene Porto Velho ähnelte einer der vielen Holzbarackenstädte im amerikanischen Westen, schrieb ein brasilianischer Schriftsteller. Im kleinen Urwaldflecken wohnten in den ersten Jahren nur Angestellte der Madeira Marmoré Railway Company. Damals wurden Schienen im Urwald verlegt. Es war die Zeit des Kautschukbooms, der 1870 begann. Dampfmaschinen und Eisenbahnen brauchten immer mehr Gummidichtungen und Transmissionsriemen. Die Reifenindustrie heizte die Nachfrage nach Latex zusätzlich an. Die Kautschukbäume wuchsen tief im Urwald, nur über den Oberlauf des Rio Madeira zu erreichen. Der Transport von Latex war allerdings voller Risiken. Fast 2 Dutzend Stromschnellen und Wasserfälle ließen die Schiffe häufig kentern. 2 Drittel der Kautschukladungen gingen so verloren. Eine Eisenbahn sollte dem abhelfen. Holzschwellen wurden aus Australien importiert, die Schienen aus England. 20.000 Arbeiter schufteten zeitweise unter sklavenähnlichen Bedingungen. Die Bahn war bald als Teufels- oder Todeseisenbahn verrufen. Es gab ebenso viele Tote wie Schwellen unter den Schienen, also mehrere Tausend. Hingerafft von Malaria, Giftschlangen oder Unglücken auf den Baustellen. Aber ehe die Urwaldeisenbahn fertig war, brach 1912 das Reich der Gummibarone zusammen. Ein Brite schmuggelte Samen und Setzlinge des Gummibaums nach Südostasien. Bis dahin hatte Brasilien das Monopol auf Latex.
1913 wurden am Amazonas 42.000 Tonnen Latex produziert, in Malaysia dagegen schon 350.000 Tonnen. Der Preis für Latex fiel auf Bananenniveau.
Filippi Cirollo schaut immer wieder auf die Uhr, als könne er es nicht erwarten, den Hafen in Porto Velho zu verlassen. Die Abreise war für 14 Uhr geplant, aber noch immer fahren LKWs vor, lassen ihre Fracht auf der Almirante Moreira 9 verstauen. Wassermelonen, Umzugsgut und Kartons voller Eier müssen noch untergebracht werden. Und noch mehr Bananen. Es ist bereits dunkel, als die Almirante Moreira 9 schließlich ablegt. Mit 90 Passagieren an Bord. Im Zwischendeck baumelt ein Kunterbund von Hängematten. Blau, lila, hellblau, rot, Regenbogenfarben, gestreift und gemustert. Einige sind übereinander verknotet. Darunter liegen verstreut Koffer, Taschen, Pakete, Plastiksäcke.
Wir haben ja noch mehr Orte vor uns und deshalb werden noch mehr Passagiere zusteigen. Die Hängematten werden noch enger zusammenrücken müssen, wie die Sardinen in der Büchse.
Munter geht es dafür ein Deck höher zu. Die Bar hat geöffnet. Bierdosen gehen über die Theke. Auf dem TV-Flachbildschirm läuft eine Telenovela, aber ohne Ton. Gegen die lauten Schmalztöne aus den Musikboxen hätten die Schauspieler keine Chance. Der mitreisende Milton hat einen Packen Hängematten aus Paraiba und Decken aus China im Laderaum verstauen lassen. Die will er in Manaus verkaufen. Um 23 Uhr wird der Rollladen der Bar runtergezogen. Die letzten Zecher kriechen in ihre Hängematten. Einige ziehen sich erst dicke Pullover über oder wickeln sich in Decken ein. Es wird kühl. Am frühen Morgen sogar empfindlich kalt. Sechs Uhr morgens. Verschlafen wälzen sich einige Passagiere aus ihren Hängematten. Frühstück. Ein überreichlich gesüßter Milchkaffee. Dazu ein pappiges Brötchen. Margarine nach Belieben. Das ist alles. Aber keiner Mord. Der Himmel ist grau verhangen. Gegen 8 Uhr haben es sich einige Passagiere vor der Bar gemütlich gemacht. Schon bald gehen die ersten Bierdosen über die Theke. Frühshoppen.
Umaita kommt in Sicht. Das heißt, eine von Steinhäusern und Kirche gesäumte Uferpromenade, an die sich eine Reihe armseliger grauer Pfahlbauten anschließt. Die Almirante Moreira 9 legt nicht an, drosselt nur ein wenig die Geschwindigkeit. Ein Boot mit Außenborder schnellt auf das Schiff zu. Koffer und anderes Gepäck werden an Bord gehievt. Passagiere klettern hinterher. Dann gibt der Kapitän wieder volle Fahrt voraus.
Ivan ist unterdessen zu den Bananenstauden hinabgestiegen, in Sorge um seine Yamaha Truckstar. Die Maschine ist zwischen den Bananen verstaut worden. Er ist begeisterter Motorradfahrer und Mitglied bei den Brazil Riders. Der sportliche, schlanke Rentner kommt aus Florianópolis im Süden Brasiliens. Er fährt nun quer durch das Land. Ivan hat die Strecke Porto Velho – Humaitá schon einmal mit dem Motorrad zurückgelegt.
Die Straße von Porto Velho nach Humaitá ist gut erhalten. Ich habe dafür 2 Stunden gebraucht. Ich fahre ja nicht durch die Gegend, um ein Ziel zu erreichen, sondern ich will auch die Natur beobachten. Da muss ich schon mal anhalten, um zu fotografieren oder auch um eine Zigarette zu rauchen.
Aber die Weiterfahrt über die Bundesstraße 319 nach Manaus scheiterte. Für sie wurde in den 70er Jahren eine Schneise durch den Urwald geschlagen. Doch heute sind viele Brücken weggeschwemmt. In der Regenzeit verschwindet die Straße über Kilometer hinweg in den Wassermassen. Sumpfgebiete sind entstanden.
Heute ist sie nicht mehr befahrbar, nicht mal für Lastwagen, die ja viel robuster sind.
In Humaitá kreuzen sich die BR 319 und die legendäre Transamazonica. Eine mehr als 3000 Kilometer lange Trasse, die von West nach Ost quer durch den Amazonas-Regenwald führt. Die Transamazonica wurde mittlerweile in vielen Abschnitten sich selbst überlassen. Tropische Regenfälle haben große Teile des dünnen Straßenbelags weggeschwemmt. Der Urwald holt sich das Teerband zurück. Edinho ist Lkw-Fahrer. In Humaitá ist er an Bord geklettert. Er ist mit seinem Lastzug auf der Transamazonica schon einmal stecken geblieben.
Ich bin schon über alle möglichen Straßen gefahren, über sandige, endlos erscheinende Pisten, die so verlassen sind, dass man nicht einmal weiß, wo man was zu essen bekommt. Das ist mir auch auf der Transamazonica passiert. Für 100 Kilometer habe ich 14 Tage benötigt. Es war eine Fahrt von Wasserloch zu Wasser.
Kilometer um Kilometer gleitet eine dichte, geschlossene Waldkulisse vorbei. Aus der Ferne wirkt sie fast monoton. Aber aus der Nähe betrachtet bietet sich eine Palette von vielfältigem Grün dar, in dem sich eine ebenso vielfältige Flora und Fauna verbirgt. Aber nicht ohne Tücken. Schnell kann man die Orientierung im Dickicht verlieren. Falls man nicht mehr weiter wisse, solle man auf keinen Fall aufs Geratewohl weiterlaufen, rät Wanderley.
Die meisten glauben, dass die Hitze, die tagsüber herrscht, auch in der Nacht anhält. Aber dem ist nicht so. In der Nacht ist es im Dschungel kalt. Die Temperatur sinkt mächtig. Deshalb raten wir, suche dir einen Platz, sammle Äste und mache ein Feuer. Das wärmt. Und bete, dass dich jemand finden möge. Ich war schon bei einigen Rettungsaktionen dabei. Wenn man die armen Menschen findet, dann sind sie oft so unterernährt und so entkräftet, dass sie nicht aufstehen können.
Wanderley stammt aus dem Süden Brasiliens, wo sich die Heimischen Gauchos nennen. Seine Mutter ist deutschstämmig. Seit vielen Jahren ist er Soldat. Erfahrung mit dem Regenwald kann man ihm kaum absprechen. Er ist nämlich ein sogenannter Dschungelkrieger und wurde speziell für den Kampf im Regenwald ausgebildet.
Ich bin viel im Regenwald herumgekommen. 12 Jahre habe ich im wichtigsten Dschungelbataillon in Manaus gedient. Das ist eine überwältigende Erfahrung.
Die Übungen dauern in der Regel 2-3 Wochen. Aber er war auch schon mal 3 Monate in der Wildnis.
In der Nacht wird nicht marschiert. Das ist unmöglich. Man kommt nicht recht vorwärts. Normalerweise kommen wir tagsüber in einer Stunde einen Kilometer voran. Wer es in der Nacht versucht, schafft höchstens 100 Meter pro Stunde. Es lohnt sich also nicht.
Der erste Tag neigt sich dem Ende zu. In Minutenschnelle bricht die Nacht herein. Der Mond färbt die Wasseroberfläche silbrig grau. Zum Frühstück gibt es wieder süßen Kaffee. Bald werden Spielkarten hervorgeholt. Andere spielen Domino oder hantieren mit ihrem Handy. Die Landschaft scheint nur wenige zu interessieren. Die feuchtwarme Schwüle macht einigen Passagieren zu schaffen. Über 35 Grad, keine Brise. Schubverbände, Schlepper und Barkassen ziehen vorbei. Einige sind mit Schotter beladen, andere mit Containern. Langsam überholt die Almirante Moreira 9 einen über 100 Meter langen Schubverband. Aufschrift Amaggi. Die Amaggi Group ist einer der größten Sojaproduzenten der Welt. Über den Rio Madeira werden Sojabohnen und Sojaschrot mit Schubschiffen bis zum Tiefseehafen Itacoatiara am Amazonasstrom transportiert. Dort wird die Fracht umgeladen und nach Übersee verschifft, nach Europa und nach China.
Der Besitzer von Amaggi, Blairo Maggi, ist Senator in Brasilia. Von 2003 bis 2010 war er Gouverneur im Bundesstaat Mato Grosso. In den ersten 3 Jahren seiner Regierung wurde in Mato Grosso mehr als in den anderen Gegenden Brasiliens Regenwald abgeholzt. Greenpeace verlieh ihm dafür die goldene Kettensäge.
Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, naqueles tempos queridos que não voltam nunca mais. Nas matas onde eu caçava, pequeno arbusto achei.
Mato Grosso war einst wunderschön, vor vielen Jahren, in jenen geliebten Zeiten, die nie wiederkehren werden, mit seinen Wäldern, in denen ich jagte.
Mato Grosso heißt großer Wald. Der Name hat kaum noch seine Berechtigung. Heute ist der Bundesstaat Mato Grosso der größte Produzent von Soja in Brasilien. Straßen schlugen Breschen in den Urwald, Regenwald wurde gnadenlos abgeholzt. Die grün-gelbe Monotonie der Sojaplantagen hat eine riesige Schneise in die ursprüngliche Landschaft geschlagen und den Boden mit Agrogiften verseucht.
Inmitten des riesigen Sojameeres sind wir wie kleine Inseln, Inseln umgeben von Gift.
Von der Veranda seines Hauses am Rande von Lucas do Rio Verde blickt Nilfo Vancher auf ein riesiges Maisfeld. Nach der Sojaernte wird Mais gesät. Eine Monokultur löst die andere ab. Nilfo Vancher hat sich über viele Jahre in der Gewerkschaft der kleinen Landwirte engagiert, die ihren Sitz in Lukas hat. Er war ihr Vorsitzender. Das hat ihm zahlreiche Todesdrohungen eingebracht. Hinter dem Haus grasen auf einer saftig grünen Wiese 30 Milchkühe. Sie liefern die Basis für den Lebensunterhalt der 6-köpfigen Familie Vancher. Nilfo pasteurisiert die Milch und füllt sie in Plastikbeutel ab. Sie ist begehrt. Er könnte noch mehr produzieren, aber die Einnahmen reichen für einen sorgenfreien Lebensunterhalt. Mehr will er nicht.
Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das ist gleichzeitig ein Problem. Wie können wir in dieser Umgebung gesunde Lebensmittel ökologisch und organisch produzieren? Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Wir wollen nun die Böden mit Kalk anreichern, auch mit Dünger von Tieren oder anderen organischen Abfällen.
Technische und finanzielle Hilfe können sie von der Stadtverwaltung in Lucas do Rio Verde kaum erwarten. Dort geben die Sojabauern den Ton an. Man hält nicht viel von den Kleinbauern. Dabei hängen noch immer fast 4/5 der Nahrungsmittelproduktion Brasiliens von der kleinbäuerlichen familiären Landwirtschaft ab. Nilfo Vancher zitiert einen einflussreichen Bürgermeister und Sojaproduzenten.
Er glaubt, dass es unnütz ist, den kleinen Landwirten Boden zu geben, da sie den ja doch nicht zu bearbeiten wüssten. Außerdem seien sie doch faul.
LKW voller Soja brausen vorbei auf der Umgehungsstraße von Lucas do Rio Verde Richtung Santarém am Amazonas oder nach Porto Velho, wo Amagi mehrere riesige Silos betreibt. Vorbei an Sojafeldern, die immer weiter in den Regenwald vordringen.
Pfeilschnell durchpflügt das Beiboot der Almirante Moreira 9 die Wellen und verschwindet in Richtung Ufer. Nach einigen Minuten prescht das Boot wieder heran. Der Boden bedeckt mit Fischen und darunter auch Piranhas. Sie kommen später auf den Grill. Das Fleisch schmeckt, obwohl es ein wenig trocken ist. Einige Passagiere bestaunen die rasiermesserscharfen Zähne des Raubfisches, der in den Gewässern Amazoniens heimisch ist.
Man kann einen Fluss ruhig durchqueren. Man muss ja nur einmal in den Ufergemeinden zusehen, wie die Kinder im Fluss baden und spielen. Im Wasser wimmelt es von Piranhas, aber die Kinder werden nicht angegriffen, weil sie nicht verletzt sind. Anders ist es, wenn jemand blutet. Dann greifen sie blitzschnell an.
Im Wasser lauere eine viel größere Gefahr, fügt Vanderlei, der Dschungelkämpfer, hinzu. Sie drohe von einem nur wenige Zentimeter langen, fast durchsichtigen Fisch, Candiru, auch brasilianischer Vampirfisch genannt.
Viele Kinder, aber auch Heranwachsende gehen nackt ins Wasser. Der Candiru dringt in die Harnröhre ein. Das endet häufig mit dem Tod der Kinder.
Gefährlich seien natürlich auch Giftschlangen, fügt Vanderlei hinzu. Ein Antiserum sei im tiefen Regenwald kaum griffbereit.
Wenn man von einer Giftschlange gebissen wird, hilft nur der Abtransport mit dem Hubschrauber. Oder man schafft es bis zum nächsten Dorf, das eine Landepiste hat, und wird von dort abtransportiert.
Ein kleiner Punkt am Horizont wird immer größer. Ein Einbaum mit Außenborder nähert sich. Eine Frau steuert das Boot. Der Sohn wirft ein Seil über die Reling am Heck der Almirante Moreira 9. Beladen ist das Boot mit Körben voller Apfelsinen, Bananen, Maniokwurzeln, Süßkartoffeln und Plastikgefäßen gefüllt mit Reis und Maiskörnern. Alles aus eigener Ernte. Catering auf Amazonasart. In der Ferne donnert es. Dunkle, fast tintenschwarze Wolken verfinstern den Himmel. Bald zucken über den Baumkronen Blitze. Windböen treiben eine Regenwand vor sich her. Plötzlich ist die Sicht gleich null. Es gießt wie aus Kübeln. Immer wieder hält ein Feuerwerk von Blitzen die Landschaft sekundenlang auf.
Größte Gefahren drohen von Unwettern im Regenwald. Denn man weiß nicht, welcher Baum fest verwurzelt und welcher schon morsch ist. Wenn dann der Sturm losbricht, reißt er alles mit sich. Der Regen wird von starken Windböen begleitet. Wir haben das schon erlebt. Es gab zwar keine Toten, aber viele wurden erheblich verletzt, als Baumkronen über unsere Truppe niedersausten.
Es ist 5.30 Uhr morgens. Das Schiff steuert hart am Ufer entlang. Das Urwalddickicht ist zum Greifen nahe. Nebelschwaden hüllen die Baumkronen ein. Die Almirante Moreira 9 hat den Rio Madeira verlassen und schippert seit etwa einer Stunde auf dem gewaltigen Amazonasstrom, dem wasserreichsten Fluss der Erde mit seinen rund 1100 Nebenflüssen und einer Vielzahl von oft bewohnten Inseln. Der Strom ist mehrere Kilometer breit. Träge fließt er in Richtung Atlantik. Wenig später tauchen auf einem Eiland einige Pfahlbauten mit silbrig glänzenden Wellblechdächern auf. Die Siedlung ist fast von den Wassermassen verschluckt. Das Flusswasser reicht bis zur Türschwelle der Pfahlbauten. In gehöriger Entfernung einige Toiletten, Wasser umspült. Bettwäsche wird auf einem Geländer ausgebreitet. Davor sind an Stegen schmale Kanus und Aluminiumboote festgemacht, die Flussautos der Ribeirinhos. Die Morgensonne taucht die Landschaft in ein warmes Licht. Ein Gemischtwarenladen in dem überschwemmten Dorf hat bereits geöffnet. Auf der Anlegestelle stapeln sich Gasbehälter. Eine Satellitenschüssel ragt aus dem Wasser. Schweine, Rinder und Pferde tummeln sich im schlammbraunen Wasser. Die Grundschule ist geschlossen. Neben dem Gebäude breiten sich prächtige Seerosen aus. Zwischen Bäumen und Häusern kurven Boote mit Außenbordern umher, verschwinden in einem verästelten Labyrinth aus Nebenflüssen. In Ufernähe sind hin und wieder Tankstellen verankert, mit Sprit für die zahllosen kleinen Lastkähne und Passagierschiffe. Versonnen blickt der Soldat Wanderley auf die Uferwelt des Amazonas.
Heute kann ich sagen, dass ich mehr Amazonas-Mensch bin als Gaucho. Amazonien ist meine neue Heimat geworden und hier will ich auch bleiben.
In 3 Tagen wird er wieder Uniform tragen, mitten im Urwald. Es dämmert bereits, als die Lichter von großen Industrieanlagen näher kommen. Davor ankern hochseetüchtige Frachter und Containerschiffe. Der Industriebezirk von Manaus, der Millionenstadt am Amazonas, auch Urwaldfrontstadt genannt, wie Felipe Cirolo erzählt, der bereits viele Jahre dort gelebt hat und dort wieder einen Job sucht.
Der Präsident der brasilianischen Militärdiktatur, Humberto Castelo Branco, hat einst beschlossen, eine Freihandelszone in Manaus einzurichten. In den 70er Jahren sind Touristen aus ganz Brasilien angereist, um hier Video- oder Fernsehgeräte zu kaufen.
Heute produzieren dort noch mehr in- und ausländische Unternehmen. Felipe Sorolo hofft, in Manaus Arbeit zu finden. Manaus sei nicht sonderlich anziehend, dafür aber die historischen Reste der Urwaldmetropole.
Manaus galt früher als das Paris der Tropen. Das war die Zeit des Kautschuks. Die goldene Epoche von Manaus dauerte aber weniger als 50 Jahre, von 1870 bis 1915. Manaus war die erste Stadt in Brasilien, die damals mit Elektrizität versorgt wurde, noch vor Rio de Janeiro.
In Manaus, der ehemaligen Königin des Urwaldes, fuhr die erste Straßenbahn Brasiliens. 8 Tageszeitungen informierten die Bürger. Die Gummibarone protzten mit ihrem märchenhaften Reichtum. Sie wollten unbedingt mit den europäischen Metropolen mithalten. Gesellschaftlicher Mittelpunkt war das Teatro Amazonas, von Architekten, Baumeistern, Malern und Künstlern aus Europa gestaltet. Zur prunkvollen Dekoration gehören Tulpenlüster aus venezianischem Murano-Glas, Marmor aus Carrara, Möbel aus Paris, glasierte grünlich-gelbe Kuppelkacheln aus dem Elsass und Treppen aus englischem Gusseisen. Heute proben dort Schauspieler aus Rio de Janeiro eine Komödie. Titel: Vor dem Regen.
Die Almirante Moreira 9 legt im Hafen von Manaus an. Schnell verlassen die Passagiere das Schiff, verlieren sich im Verkehrsgetümmel und Menschengewimmel der Großstadt. Vorbei an Straßenhändlern und Obstverkäufern. Es ist unerträglich schwül und laut. Die Urwaldmetropole gleicht in manchen Stadtteilen eher einem Zementdschungel. Die Almirante Moreira 9 schippert bald nach Porto Velho zurück. Stromaufwärts ist die Reise allerdings doppelt so lang.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal in der Hängematte nach Manaus mit der Fähre durch den Amazonasdschungel. Eine Sendung von Karl Ludolf Hübener. Es sprachen Sonja Schilowitzki, Volker Hanisch, Carsten Krabbe und andere. Technik Simon Laszlo Janssen, Regie Anja Brandt, Redaktion Wolfgang Heinemann. Thank you.
Thank you.